redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft mit einem unglaublich gestressten Florian Freistetter.
Und einem vielleicht auch gestressten Holger Klein, der hat nichts gesagt.
Es hält sich in Grenzen. Heute Abend hält es sich in Grenzen. Ich habe nachher noch einen Termin, der allerdings beim Biere stattfindet.
Tja, Schweinerei.
Ja. Und bei dir so?
Ja, wie gesagt, es ist viel zu tun.
Warum? Was?
Ach, erzähl doch.
Also, das hat doch schon jeder mitgekriegt wahrscheinlich.
In jeder Sendung fängst du an mit, was gibt's Neues im Universum? Und da hätte ich jetzt eine wunderbare Antwort drauf gehabt,
okay, was um gibt's
das
Neues?
Einzuleiten.
Sag mal, was gibt's Neues im Universum?
Das Universum ist eine Scheißgegend.
Ja, das wissen wir ja.
Genau. So heißt nämlich das Ding, was mir gerade diesen ganzen Stress, unter anderem angenehmen Stress, verursacht.
Aha, weil?
Weil das Universum ist eine Scheißgegend.
Wie klingt das hier konstruiert?
Was? Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Nein, also das Universum ist eine Scheißgegend, ist der Titel des Buchs der Science Buster. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die österreichischen Zuhörerinnen und Zuhörer werden die kennen, weil in Österreich sind die extremst bekannt, in Deutschland so, mal so. Ich weiß nicht.
Ich kenne die, aber erklär mal.
Weil ich davon erzählt habe, ja. Also ursprünglich hat das Ganze angefangen mit zwei Physikern aus Wien, Heinz Oberhummer und Werner Gruber. Die haben so in der Uni Filmabende gemacht, also Science-Fiction-Filme angeguckt mit Leuten und dann danach erzählt, was da wissenschaftlich gut oder schlecht dran ist an den Filmen. Aha. Und dabei festgestellt, dass das zwar alles sehr lustig ist, das Publikum das super findet, aber dass die zwei halt ständig reden und zu keinem Ende kommen und dann irgendwie die Besprechung irgendwie doppelt so lang war wie der Film. Ja. Da haben sie gemeint, sie brauchen irgendjemanden, der ihnen dabei ein bisschen hilft, das Ganze strukturiert und so weiter. Und haben den Kabarettisten Martin Puntigam quasi engagiert. Und
Kabarettist? Ich dachte, der wäre einfach nur Moderator bei FM4.
Nee, das ist er auch. Der ist Kabarettist, aber der Schauspieler, hat auch einen Film mitgespielt. Also der, wie gesagt, der ist in Österreich auch ganz einer von den ganz bekannten Kabarettisten. Also der war auch schon vorher Kabarettist und hat unter anderem einmal in der Technischen Uni, glaube ich, eine Vorstellung gehabt. Und deswegen hatten die Telefonnummer von dem. Das war der einzige Kabarettist, den sie irgendwie erreicht hat. Und darum ist das der geworden, ja. Und das hat sich dann quasi entwickelt zu einer sehr erfolgreichen Zusammenarbeit. Also die drei Oberhummer, Gruber und Puntigam machen halt so Wissenschaftskabarett, kann man sagen. Also die sprechen amüsant über Wissenschaft, machen Experimente, treten seit 10 Jahren gibt es die schon. Also treten in Theatern auf, in Wien, in ganz Österreich, haben eine eigene Fernsehsendung, eigenen Radiopodcast bei FM4 und so weiter. Das sind halt wie gesagt in Österreich extrem populär. Also das sind die ganzen Vorstellungen meistens schon auf Monate hinaus ausverkauft. Und in Deutschland ist es halt so, ja, da gibt immer wieder Deutschland-Touren, aber da gibt's halt, weiß ich nicht, warum das in Deutschland noch nicht so gut, die Popularität noch nicht ganz so extrem ist wie in Österreich, aber das ändert sich auch langsam. Also jetzt die momentan Deutschland-Tournee, die gerade jetzt angefangen hat, die war jetzt auch die ersten Vorstellungen ausverkauft. Also langsam dringen die Science-Busters auch nach Deutschland vor. Mhm. Und ich dringe da neuerdings mit. Weil nämlich, also wir haben schon früher öfter mal zusammengearbeitet, wir spielen ja quasi die gleiche Zielgruppe, also halt irgendwie so wissenschaftsinteressierte Menschen, die halt irgendwie keine Wissenschaftler sind und haben uns halt so einfach irgendwie, ja, wir sind auch im gleichen, unsere Bücher erscheinen im gleichen Verlag, die Science Buster Bücher sind auch beim Hansa Verlag wie meine Bücher, und da sind wir uns halt früher schon öfter mal über den Weg gelaufen und hab dann eben im Mai haben wir mal gemeinsam eine Science Busters and Friends hieß das Show gemacht, wo quasi ich mit denen auf der Bühne gestanden bin und was gemacht habe. Und jetzt bei dem neuen Buch habe ich ein bisschen mitgeholfen und Podcasts haben wir gemeinsam gemacht. Und vor kurzem ist leider Werner Gruber erkrankt. Mhm. So, also es geht ihm gut, aber er muss sich halt noch erholen. Und das war gerade zum Start der neuen Tournee. Zum neuen Buch, also zum neuen Buch, das Universum ist eine Scheißgegend, gibt jetzt auch eine Scheißgegend-Tour quasi.
Ja.
Und
das,
war
die Scheißgegend.
Genau, und das war halt gerade zum Start. Und da bin jetzt quasi ich dann mehr oder weniger spontan, also sehr spontan, eingesprungen, was jetzt dazu führt, dass ich eben bis Ende des Jahres quasi ständig irgendwo unterwegs bin und hier diese Show mache, was sehr schön ist und viel Spaß macht, aber auch extremst anstrengend ist.
Warum ist das so extremst anstrengend? Also abgesehen davon, dass du dir die Show drauf schaffen musst?
Ja, das Ding ist, erstmal, das ist ja nicht so, dass es da gibt, dass es da quasi ein Skript gibt und dass quasi ein Schauspieler durch ein anderer ersetzt wird. Das ist alles sehr so, die Shows, auch wenn es den gleichen Titel tragen, ändern sich teilweise von Abend zu Abend. Wenn dann irgendwie zum Beispiel jetzt, wo Nobelpreise sind, dann reden wir halt über Nobelpreise auch. Und es ist so, es ist alles sehr, sehr variabel und auch nichts, also bis auf ein paar Grundpunkte, da ist ja auch nichts irgendwie so vorgeplant, vorgeskriptet. Also das ist schon alles sehr, sehr variabel. Also nichts, was man jetzt wirklich so, ich lerne den Text und dann kann ich ihn, sondern halt, und dann vor allem, wenn ich kann, ich bin
also
schon
durchaus. Ihr improvisiert euch da was zurecht, aber ihr wisst schon, also ihr habt schon eine grobe Richtung.
Und ja, ja, natürlich.
Also Liste, ist das, was ihr abarbeiten wollt.
Ja, natürlich so. Ist das keine reine Improvisation. Okay. Aber es ist halt kein durchgeskriptetes Theaterstück oder sowas, was da aufgeführt wird. Oder kein Kabarettprogramm, die ja auch geskriptet sind quasi. Ich bin es durchaus gewohnt, halt irgendwie auf Bühnen, also nicht Theaterbühnen, aber halt Vorträge zu halten über meine Bücher, über andere Themen. Das mache ich seit Jahren und das läuft auch ganz gut. Und das Publikum bis jetzt, das mich gehört hat, war immer zufrieden. Nur es ist was ganz anderes, wenn ich quasi allein irgendwo auf einer Bühne stehe und da irgendwie halt meinen Vortrag erzähle, weil dann weiß ich genau, was ich erzählen will. Ich weiß, das Publikum ist jetzt da, um das zu hören, was ich zu sagen habe. Und das ist eine komplett andere Situation, als wenn du jetzt quasi mit zwei anderen auf einer Bühne stehst und dort dann quasi mit denen gemeinsam was machen musst. Weil da musst du quasi halt, es hängt halt quasi nicht davon ab, dass ich jetzt die Dinge richtig mache, sondern das Zusammenspiel muss halt irgendwie funktionieren. Mhm. Und das ist einerseits sehr schwierig. Also es ist nicht schwer, aber es ist halt was man sich gewöhnen muss. Und dann natürlich ist es auch eine ganz andere Situation. Also die Science-Busters, die haben quasi das Publikum, das sie sich in den 10 Jahren harter Arbeit verdient haben. Also die sind nicht umsonst so populär, wie sie sind. Und dementsprechend erwartet sich das Publikum dann auch passendes Programm dazu. Und das, was die quasi in 10 Jahren gelernt haben, habe ich jetzt quasi in ein paar Tagen irgendwie mehr drauf. Also, lernen müssen oder bin dabei, es zu lernen. Also es ist quasi ein Riesenanspruch, der da gestellt wird, den ich halt irgendwie so spontan erfüllen zu probiere. Und das macht natürlich auch nicht einfacher, die ganze Sache. Aber
wie viele Auftritte hattest du schon?
Es war jetzt, die Premiere war letzte Woche am Montag. Also da war die Vorpremiere quasi. Dann die eigentliche Premiere war am Dienstag. Am Donnerstag... Freitag war dann, also das war in Wien. Ja. Das war quasi die offizielle, die Weltpremiere quasi. Am Freitag war dann Deutschland-Premiere in Mainz und am Samstag nochmal in Frankfurt. Also 4 Vorstellungen waren es bis jetzt.
Und fühlst du dich schon etwas ruhiger und sicherer oder brauchst du noch?
Ja, na, es ist schon, also das Publikum war bis jetzt, hat sich noch nicht beschwert. Also es gab, die Rezensionen, die es gab, waren gut. Die Ausstellungen waren alle ausverkauft, das Publikum hat am Ende geklatscht und es war keiner, der irgendwie Buh geschrien hat oder sonst irgendwas, also zumindest hätte ich nichts gehört.
Das heißt, wenn man dich jetzt trollen will, dann sollte man möglichst da hingehen und Buh rufen.
Nein, bitte nicht, ich bin schon gestresst genug. Ich finde es wirklich scheiße, dann ruft halt Buh, aber so aus Spaß bitte nicht.
Über was redet ihr denn im Einzelnen? Oder ist es geheim?
Es ist streng geheim, müsst ihr bekommen. Nein, es geht halt im Prinzip, also das ist... die Science-Busters haben Unmengen verschiedene Programme. Also es geht halt wirklich, zum Beispiel jetzt in dieser Scheißging, da geht es halt um die Themen des Buches, wo es halt im Prinzip darum geht, um das Universum. Also um jetzt mal den Klappentext zu zitieren. Das Universum riecht komisch, es klingt komisch, ist so gut wie leer, fast überall wird man verstrahlt, bekommt keine Luft oder verbrennt. Und das sind noch die schönsten Plätze. Ja, also es geht halt im Prinzip darum, was im Universum so los ist, warum es so scheiße ist. Es ändert sich auch. Also es gibt halt wieder viele Geschichten, die halt dann je nach Abend, nach Location zusammengestellt werden. Also zum Beispiel jetzt bei der aktuellen schon in Frankfurt, da habe ich auch was erzählt über die Mondentstehung und über Terraforming am Mars und was habe ich noch erzählt über die Suche nach außerirdischem Leben, und der Kollege Oberhummer hat was über Steppenwolf-Planeten erzählt, über die Todesblase der Teilchenphysik, über... Die
Todesblase der Teilchenphysik, was um alles in der Welt ist das?
Ja, da, um das zu sehen und zu wissen, ob sie jetzt umbringt oder nicht.
In die Show kommen.
Nee, ach, das ist eine Geschichte. Das ist eine Geschichte, die geht schon seit Ewigkeiten durch die Medien, geht halt die Frage, da geht's ums Higgs-Teilchen und den Grundzustand des Universums. Also es gibt so Teilchen, theoretische Theorien, die halt davon ausgehen, dass quasi unser Universum theoretisch spontan in einen anderen Zustand wechseln könnte.
Ja, und, Moment, was für ein Zustand?
Das ist Quantenmechanik, ja. Also, das ist jetzt im Detail zu erklären, das müsste man sehr, sehr lange ausholen, aber im Prinzip, so, du hast quasi.
Ich habe Zeit.
Nee, also, Quantenmechanik sagt ja ganz einfach, dass halt irgendwie, du kannst halt nicht genau sagen, wie was ist.
Ja.
Das ist jetzt wirklich die Deppenversion der Quantenmechanik. Und, dass halt auch Zustände sich spontan ändern können, ja. Also, ein Teilchen kann halt spontan von einem Zustand zum anderen wechseln.
Jo.
Das gilt im Prinzip auch fürs ganze Universum, ja. Also, es kann quasi, das Universum.
Also, so auf so einer Makroskala.
Ja, also, es geht im Prinzip ums Vakuum, ja, also das Universum will immer den stabilsten Zustand einnehmen.
Aha.
Und entweder es ist schon im stabilsten Zustand, dann ist es da, wo es hin will und ändert sich nicht mehr, oder es ist noch nicht im stabilsten Zustand und dann besteht eine gewisse Chance, dass es diesen stabilsten Zustand halt irgendwann spontan einnimmt. Genauso wie ein Ball, der am Boden liegen bleibt, aber ein Ball, der am Tisch liegt, unter Umständen nochmal runterfallen kann.
Ja.
Und die Frage ist jetzt, in welchem Zustand sind wir? Also, weil wenn der Ball runterfliegt, ist es nicht tragisch. Die ich
jetzt gefragt hätte.
Genau. Also, wenn
das
der Ball
macht mich, das macht mich enorm schlau, oder?
Ja.
Danke.
Und wenn das Universum da jetzt quasi vom Tisch fallen würde, dann wäre das halt nicht gut, weil dann würde quasi dieser neue Zustand, dass sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten in Form der Todesblase und alles alles was da wäre, wäre nachher nicht mehr da. Und die Frage ist halt, in welchem Zustand sind wir? Und das kann man jetzt so an sich jetzt nicht irgendwie herausfinden, beantworten, aber übers Higgs-Teilchen, ja. Denn je nachdem, welchen Zustand das Universum hat, hat das Higgs-Teilchen andere Eigenschaften.
Ah.
Also, und da wir jetzt das Higgs-Teilchen entdeckt haben und die Eigenschaften untersuchen können, können wir jetzt sagen, in welchem Zustand es sich befindet.
Und?
Oder wir können es probieren. Und
müssen die Aluhüte jetzt Angst haben? Oder?
Nee, also erstmal sage ich, dass diese Geschichte wieder halt in den Medien da kommuniziert worden ist, war halt immer so, ja, und jetzt die Wissenschaft, da wurde quasi die Ursache-Wirkung verdreht. Ja, also wenn die Wissenschaftler da am Higgs-Teilchen rumschrauben und messen, dann wird diese Todesblase erzeugt und dann wird das Universum runtergeschubst. Also so war das irgendwie hier, das Higgs-Teilchen versucht den Weltuntergang. Weil auch irgendwie Hawking hat sich auch dazu geäußert und alles, was Hawking sagt, ist eine Schlagzeile. Und dann hieß es wieder, Hawking sagt vorher, das Higgs-Teilchen verursacht Weltuntergang. Also das war so war letztes Jahr, glaube ich, war die recht populär. Und selbst wenn das Universum in diesem extremen, in diesem instabilen Zustand ist, dann ist es wieder so extrem unwahrscheinliches Ereignis. Ja, also irgendwie 1 zu 1 hoch 100 oder irgendwie so, also die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Also genauso wie diese Wahrscheinlichkeiten, es ist theoretisch auch möglich, dass sich irgendwie alle Luftmoleküle in deinem Zimmer spontan in der Ecke versammeln und da, wo du sitzt, ein Vakuum entsteht. Das ist auch nicht unmöglich, aber es ist extrem unwahrscheinlich. Also nichts, von dem wir Angst haben muss. Genauso ist es mit dieser Todesblase auch.
Mhm.
Und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie das jetzt momentan mit den Messungen aussieht beim Higgs-Teilchen. Das ist immer der Teil von der Nummer, die der Heinz erzählt, wo ich dann schon geistig bei meiner nächsten Nummer bin. Beim Vorbereiten, da verpasse ich den Schluss immer. Und ich will es nicht verraten. Ja, also das kann man überall schaut einfach, es steht überall im Internet oder halt in der Show, das ist auch lustig. Aber wie gesagt, egal wie es ist, man braucht jetzt sich nicht darauf Angst haben.
Und was gibt's Neues im Universum?
Ja. Ich sage dazu, bevor ich muss noch ein bisschen Werbung machen.
Achso, Entschuldigung, also, mach ruhig.
Nein, ich wollte erst mal sagen, es ist jetzt nicht so, dass der irgendwie ein Wissenschaftler steht und halt irgendwie referiert und dann kommt der nächste Wissenschaftler und referiert, sondern deshalb bin ich auch da ein Kabarettist dabei, ist auch lustig und es gibt auch Experimente. Normalerweise ist ja der Werner Gruber, der ist ja wirklich Experimentalphysiker. Also
nicht nur Wissenschaftler, sondern es wird auch lustig.
Ja, genau. Und der Werner Gruber, der ist auch irgendwie halt Experimentalphysiker. Das heißt, der macht dann wirklich auch wilde Sachen. Also der irgendwie mit Thermit auf der Bühne brennt da irgendwas ab und schießt nämlich Sachen durch die Gegend. Das ist wirklich so ganz Hardcore-Stuff. Das kriege ich als Theoretiker nicht hin, aber ein paar Experimente haben wir trotzdem. Also wir spielen da immer gerne mit Trockeneis rum, da kann man immer schöne Sachen machen. Ich erzähle, wie man den Marspole abschmilzt und machen Experiment dazu und es werden Kometen gebastelt und alles. Also es gibt auch ein bisschen Action auf der Bühne. Und
Kometen gebastelt?
Ja, wir basteln Live-Kometen, Do-It-Yourself-Komet.
Wie geht denn das?
Tja, kommt in die Show und schaut euch an.
Ja,
Und das kann man, um jetzt zur Werbung zu kommen.
Ja. Das war noch gar keine.
Nein, das war jetzt nur einfach erzählt, was ich mache. Ich wollte jetzt sagen, wo die Show stattfindet, damit die Leute das auch irgendwie sehen können. Also wir sind jetzt in München demnächst am Sonntag, 18. Also davor noch in Krems in Österreich, aber die Österreich-Termine sind, ich glaube, in Krems gibt es sogar noch ein paar Karten. Die Österreich-Termine sind meistens immer schon ausverkauft, aber in Deutschland sind noch ein paar Karten meistens übrig. Also ab 18. in München, am 19. in Heidelberg.
Krems klingt irgendwie nach Arsch der Welt. Ist das am Arsch der Welt?
Ich bin dort geboren.
Oh. Jetzt weiß ich, warum mir das doch irgendwie bekannt vorkam.
Krems ist 70 Kilometer von Wien entfernt, also ist jetzt nicht
ja,
gut, am. Also
es gibt, aber es ist ja alles ist 70 Kilometer von Wien entfernt, oder?
Ja, es gibt, Krems ist eine sehr, sehr schöne Stadt, Krems, natürlich. Okay. Also mitten in der Wachau, schöne Gegend, Weingegend, der ganze Wein, den du trinkst oft, kommt von dort, der auch der grüne Veltliner, den du nicht aussprechen kannst. Und,
kann ich ja. Wohl, Veltliner.
Ja, ja, hatten wir schon. Krems ist eine schöne Stadt und da treten wir auch auf. Ja, und da wie gesagt, München, Heidelberg, 22.10. Erlangen, 23. Potsdam für die Radio Fritz-Hörer. Die hören nicht zu, die hören Radio Fritz. Ja. Aber wenn sie es hören würden, könnten sie nach Potsdam kommen. 25.10. in Berlin.
Ja.
Der Hauptstadt. Dann wieder in Österreich, Perchtoldsdorf, das klingt nach Arsch der Welt.
Ah, ja.
Das ist ein Vorort von Wien. Dann Melk, Linz, Hamburg, 7. November bin ich in Hamburg. Freue mich besonders, weil ich komme ja auch aus Hamburg.
Was?
Ich bin halber Hamburger.
Ach was, weil einer deiner Elternteile.
Genau, einer aus Krems, einer aus Hamburg. Dann sind wir noch in Baden, Graz, Klagenfurt und Liechtenstein.
Aber warum haben deine Eltern dir das denn dann angetan, in Krems geboren zu werden und nicht in Hamburg? Ist doch viel cooler eigentlich.
Ja, oder? Weil meine Mutter aus Hamburg kam und zu meinem Vater nach Österreich gezogen ist und nicht umgekehrt.
Patriarchat.
Ja, ich weiß nicht.
Und wie viel Eintritt kostet das eigentlich? Ist es überall das Gleiche? Oder,
das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das steht dann so sind halt wie so ein Theaterabend halt. Oh. Also ich glaube, es ist nicht extrem teuer. Das sind halt alles so Theaterveranstaltungshäuser, was die also verlangen. Ich gehe da selten hin.
In Berlin bist du wo?
Das heißt Heimathafen Neukölln.
Ah ja, kenne ich.
Ich weiß nicht, was das so die Eintritte kosten.
Weiß ich auch nicht.
Da freue ich mich besonders drauf. Am 18.11. bin ich in Liechtenstein. Ich habe noch nie, also einmal war ich in Liechtenstein irgendwie als Kind.
Da fährt man ja normalerweise aus Versehen durch.
Ja, wir sind da irgendwie durchgefahren und haben irgendwie angehalten, kurz irgendwie ein Brötchen gegessen. Aber sonst war ich noch nicht. Da tritt man dann in Liechtenstein auf. Das freue ich mich schon. Ja, beruflich super. In Liechtenstein. Da kommt noch Zürich, Salzburg und Gmunden und dann irgendwo in Wien auch noch ganz oft. Also wir können ja, ich werde dann noch für das sorgen, dass das alles verlegt wird. Mhm. Damit dann auch wirklich alle kommen und das Ganze, wenn da ein bisschen, wenn ich quasi eigenes Publikum auch habe, dann die kommen, weil ich sie darauf hingewiesen habe, dann freue ich mich das besonders. Weil das Problem ist ja, die Leute, die da hinkommen, die erwarten sich ja alles Original-Line-Up.
Okay, die erwarten der alle Probe und dann kommt das so ein Honk auf die Bühne, so, ja, hallo, ich bin der Flo.
Genau. Ja. Und das hat sich bis jetzt noch keiner wirklich beschwert, aber wie gesagt, der Werder Gruber ist halt wirklich ein Original, den man nicht ersetzen kann und den ich auch gar nicht ersetzen probiere. Es ist nicht so, dass ich probiere jetzt da Werder Gruber zu spielen auf der Bühne, weil das sowieso nicht funktioniert. Also ich probiere halt das zu machen, was er gemacht hat, Wissenschaft zu vermitteln auf lustige Art und Weise, aber halt auf meine Art, weil wie gesagt, der Werner Gruber ist Werner Gruber und der kann niemand anderer als Werner Gruber kann Werner Gruber sein.
Was mich ja doch mal interessieren würde, ist, was gibt's eigentlich Neues im Universum?
Ich habe, wie gesagt, durch meine ganze Hin- und Herfahrerei, ich bin erst gestern zurückgekommen. Nein, eine habe ich. Also
eine?
Da ich jetzt mal wieder weg muss, ich habe echt überhaupt nichts mitbekommen. Ich bin nur irgendwie durch die Gegend gefahren die ganze Zeit und danach
schon das Internet. Man muss aber auch sagen, ich finde das irgendwie auf Wissenschaftsseite, zumindest bei den Dingen, die mich irgendwie interessieren und von denen ich denke, dass sie andere Leute dann auch noch interessieren könnten, war auch sehr wenig los in den letzten 14 Tagen, fand ich.
Wir hatten, glaube ich, Wasser am Mars, oder haben wir das schon besprochen?
Wasser am Mars hatten wir schon, ja.
Das haben wir schon besprochen. Ja. Die Nobelpreise gab es übrigens.
Ich hätte noch was aus dem Weltraum, also zum Mars. Ich habe nämlich ein Buch gelesen, das gerade auch verfilmt worden ist. Der Marsianer. Hast du das auch gelesen?
Das habe ich schon gelesen. Das ist letztes Jahr, glaube ich, irgendwann habe ich es gelesen.
Ihr seid ja alle so viel cooler wie ich.
Ja, eh.
Nein, aber also, wie fandst du es? Weil ich fand es total klasse.
Ich fand es auch wirklich wunderbar. Also es ist wirklich, ich meine, es, wie gesagt, wenn man es jetzt wirklich so aus wieder wissenschaftlich aufarbeiten will, es ist ziemlich ziemlich korrekt, was da erzählt wird.
Das fand ich halt auch. Also soweit mir das möglich ist, das zu beurteilen. Ja. Jetzt also poppen zum Filmstart kommen jetzt überall die Artikel, wissenschaftlich überprüfen und so.
Die Ausgangsprämisse ist halt, wird so nicht funktionieren, weil so ein Sandsturm auf dem Mars, der dadurch, dass die Atmosphäre so dünn ist, da spürst halt nichts, auch wenn es ordentlich stürmt. Das ist halt aber ansonsten, dass da halt irgendwie da verschüttet wird und weggeweht wird und sowas, das ist halt nicht. Aber ansonsten ist das schon durchaus, zumindest hat sich der Autor sehr viel mehr Mühe gegeben, als sich andere Mühe geben. Und was ich halt so schön an dem Buch fand, ist, dass im Gegensatz zu diesen ganzen anderen Wir fliegen zum Mars und wohnen dort Science Fiction, dass da halt wirklich eindrucksvoll, wie sonst selten gezeigt wird, wie verdammt schwierig es ist, am Mars zu überleben. Dass der Mars eben wirklich eine extremst lebensfeindliche Umgebung ist. Ja. So eine Universum ist eine Scheißgegend, wie gesagt. Und das ist halt wirklich extrem schwer, es da zu überleben und viel, viel schwieriger, als sich die ganzen die Science-Fiction-Fans und Mars-One-Fanatiker und alle irgendwie vorstellen. So, wir fliegen da hinten, bauen uns dann ein Gewächshaus und dann leben wir dort fröhlich.
Überhaupt, wir fliegen da hin, selbst wir fliegen da mal eben hin, selbst das ist ja ein Problem. Also das geht ja nicht so einfach. Und das fand ich, haben die auch halt schön gezeigt.
Ja, das mit den ganzen, wir wollen jetzt ja nicht spoilern, aber diese, wo dann wieder diskutiert wird, wer wann wo wie hinfliegen kann und so weiter. Genau. Also das ist, wie gesagt, das ist, wirklich kannst du, wer es noch, die meisten werden es vielleicht schon gelesen haben, aber wer es noch nicht gelesen hat, lest es. Das ist wirklich,
also ich hatte es nicht gelesen und ich bin wirklich unendlich begeistert von dem Buch.
Ja. Also das Ding ist,
weißt du, um 2 Tage habe ich gebraucht, war ich durch.
Weißt du, wie es entstanden ist, das Buch?
Nee.
Der hat das quasi so als Episodengeschichte in seinem Blog veröffentlicht.
Ach.
Und dann quasi halt, da waren mit den Lesern quasi so diverse Fehler ausgebessert. Also da haben wir natürlich immer irgendwo geschrieben, ja, hey, nee, das geht so chemisch nicht und das geht so physikalisch nicht und so weiter. Und so ist das quasi halt so stückchenweise dann so entstanden und dann erst später halt irgendwie zu einem echten Buch geworden.
Ach, geil.
Mhm. Ja, ist ein cooles Buch. Ich wollte mal über die Nobelpreise reden.
Ja.
Ja, also ich kann, ich sag vielleicht nur zum Physik-Nobelpreis was, denn der ist
gar nicht wirklich
ökonomisch relevant.
Wer was gekriegt hat, ein Friedensnobelpreis nicht für Merkel, sondern für tunesische.
Ja, war das? Ich weiß nicht, ich habe das irgendwie nie als realistisch empfunden, dass Merkel da wirklich hat eine Zeit rausgedacht, oder?
Naja, ich weiß gar nicht, ob das sich ausgedacht wurde oder so, aber das ist halt der typische. Also bei sowas gibt's dann so einen typischen Masturbationsreflex bei Journalisten, weißt du, die das dann irgendwie nochmal hochschreiben, was wäre wenn und kontrafaktisches aufschreiben müssen und so. Letztendlich ist das halt alles, das war von Anfang an, war davon auszugehen, dass die den nicht kriegt. Ja. Aber es ist halt, Journalisten sind halt dazu verdammt, oder sagen wir mal, Medien sind dazu verdammt, jeden Tag was Neues zu berichten und dann stürzen sie sich natürlich gerne auf solche Meldungen, auch wenn sie noch so absurd daherkommen oder erscheinen.
Ja. Ja, also Physik-Nobelpreis gab es für Neutrino-Oszillationen.
Das ist
Neutrino.
Das ist ja ein Ding.
Ja.
Ich verstehe davon ja nichts.
Neutrinos kennst du aber, oder?
Ich habe davon gehört, ja.
Neutrinos sind Elementarteilchen. Mhm. Die haben keine Masse, dachte man lange. Aber die Neutrino-Oszillationen haben gezeigt, dass sie doch welche haben. Ja, Neutrinos, also die hat man irgendwie, Pauli hat die in den, glaube 1930 vorhergesagt, weil der hat irgendwie gemerkt, es gibt so gewisse Kernreaktionen bei Teilchen, also wo halt, normalerweise sollte aber so Kernreaktionen die Energie erhalten sein. Mhm. Ja?
Pauli oder Pauling?
Pauli.
Pauli.
Wolfgang Pauli.
Pauling war doch auch so ein Nobelpreisträger, der irgendwann durchgeknallt ist.
Ja, das war Chemiker, Biologe, glaube ich. Okay. Wolfgang Pauli war im Physiker-Pauli-Prinzip und so weiter. So hat auch selbst auch einen Nobelpreis bekommen für seinen Kram. Also durchaus einer von den wichtigen Physikern. Und der hat eben festgestellt, dass bei bestimmten Reaktionen von Teilchen, also wenn irgendwie zwei Teilchen wechselwirken, dass am Ende Energie fehlt, was eigentlich nicht sein kann. Aha. Und hat sich gedacht, okay, was ist, vielleicht ist da irgendwie einfach noch ein Teilchen, das wir aber nicht entdeckt haben, das da halt auch noch mit entsteht bei der Reaktion, wegfliegt und wir sehen es aber nicht und deswegen kommt es uns so vor, als wäre da jetzt weniger Energie da. Und hat halt vorhergesagt, dass es dieses Teilchen geben sollte. Und dann hat man es tatsächlich, ich glaube 56 war das, hat man es dann nachgewiesen, dass dieses Teilchen, das den Namen Neutrino bekommen hat, wirklich existiert. Mhm. Und seitdem, also die Neutrinos sind extrem wichtig, weil wie gesagt, die entstehen bei radioaktivem Zerfall, die entstehen bei Kernfusion, also immer dort, wo Atome miteinander fusionieren oder auseinanderbrechen. Und die wechselwirken nicht mit dem Rest der Materie. Ja? Also Neutrinos, die sind die zweithäufigsten Teilchen im ganzen Universum nach dem Lichtteilchen. Sind überall, also das sind die ständig überall durchgehen, durch alles. Der Raum, in dem du sitzt, da wo du sitzt, sausen ständig Milliarden Neutrinos in jeder Sekunde durch, überall.
Aber was machen die denn eigentlich, wenn die nicht wechselwirken? Wozu sind die dann überhaupt da?
Jetzt kommst du wieder mit sowas. Warum? Wozu sind Neutronen da? Wozu sind Protonen da oder Elektronen? Das sind halt Elementarteilchen. Die sind halt da, die entstehen bei Teilchenreaktionen. Und
die sind halt einfach da und sind für nichts Nütze. Daraus ist nicht Materie gebaut oder
wie? Die sind für sehr viel Nütze.
Okay.
Denn du kannst damit, also sie wechselwirken so gut wie nicht. Ja? Also sie wechselwirken ein bisschen schwach. Neutrinos sind im Wesentlichen dunkle Materie. Ja?
Also
dunkle Materie, also sind ja diese Teilchen quasi, die halt da sind und mit so gut wie nicht mit was anderem wechselwirken.
Aha.
Und ja, sonst nicht. Alle Eigenschaften, die dunkle Materie haben muss, haben Neutrinos. Und man weiß halt nur, dass die Neutrinos nicht reichen, um die dunkle Materie zu erklären. Sonst hätte man das Problem schon gelöst. Aber Neutrinos sind dunkle Materie in dem Sinne.
Ja.
Und man kann sie eben schon ein bisschen nachweisen. Also es gibt halt, wenn du wirklich ab und zu mal stoßen die mit einem Atom zusammen und erzeugen dann einen beobachtbaren Effekt. Also die können dafür sorgen, dass irgendwie ein Atom sich in ein anderes umwandelt oder dass irgendwie so eine Art Überschall-Lichtblitz, das macht jetzt keinen Sinn, also so Cherenkov-Strahlung heißt es, also Licht bewegt sich in einem Vakuum mit der absoluten Lichtgeschwindigkeit. Ja. In Materie kann sich auch ist es langsamer, dann kann sich auch, können zum Beispiel Elektronen sich schneller als das Licht bewegen in Materie. Mhm. Und dann gibt es halt so das visuelle Äquivalent zu einem Überschallknall, also Schränkstrahlung. Sieht man in diesen Abklingbecken von Kernreaktoren, da leuchtet so komisch. Das ist Schrenkaufstrahlung. Und sowas machen die eben. Also du kannst quasi wirklich, wenn du wirklich sehr, sehr viel Materie auf dem Haufen schaffst, zum Beispiel eben riesengroße Wassertanks und die auspflasterst innen mit Fotodetektoren, dann kannst du halt hoffen, dass ab und zu mal da so ein Neutrino durchsaust, mit einem von diesen Atomen kollidiert und so ein Lichtblitz erzeugt. Und so kannst du halt dann doch ein paar Neutrinos nachweisen direkt. Und das ermöglicht Neutrinoastronomie. Mit dieser Neutrino-Astronomie kannst du nämlich zum Beispiel ins Innere von Sternen schauen. Mhm. Von außen mit elektromagnetischer Strahlung siehst du ja nur die äußersten Schichten. Mhm. Ja, aber das, was innen passiert, dort, wo die Kernfusion stattfindet, das, was wirklich interessant ist bei einem Stern, das, da kannst du nicht reingucken. Und die Neutrinos werden aber nur innen erzeugt bei der Kernfusion. Das heißt, erst seit wir gelernt haben, Neutrinos zu beobachten, wissen wir genau, was in der Sonne passiert. Also
Warum weiß ich das genau? Weil ich beobachte doch nur Neutrinos, die da rauskommen.
Ja, aber zum Beispiel, die Frage war, man hat schon in den 30er, 40er, 50er Jahren schon langsam rausgekriegt, dass die Sonne ihre Energie mit Kernfusion erzeugt.
Ja.
Dass da halt irgendwie Wasserstoff in Helium umgewandelt wird. Es gibt aber mehrere Wege, wie du das machen kannst. Also da gibt es verschiedene, gibt es irgendwie Proton-Reaktion und die CNO-Reaktion und so weiter. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie das ablaufen kann. Aha. Und je nachdem, welche Kernreaktionen da stattfinden, werden bestimmte Arten von Neutrinos mit bestimmten Energien und so weiter in bestimmten Mengen produziert. Es gibt nämlich drei verschiedene Arten von Neutrinos, genauso wie es irgendwie Elektronen, Myon und Tauon gibt und drei verschiedene Familien von Quarks, gibt es eben auch drei verschiedene Arten von Neutrinos.
Und drei Quarks? Ich dachte zwei. Up und Down?
Gibt's das noch? Ist die erste Familie. Up und Down,
ach so, das
Top und Bottom und okay. Strange und Charm. Also es
Siehst du,
es sind drei Familien. Und zu diesen drei Quark-Familien gehören dann eben auch die drei Elektronen-Familien. Also es gibt Elektronen, dann gibt es ein Myon, das ist genauso wie ein Elektron, nur schwerer. Und dann gibt es ein Tauon, das ist genauso wie ein Elektron und ein Myon, nur noch schwerer.
Okay.
Und es gibt eben ein Elektron-Neutrino, ein Tauon-Neutrino und ein Myon-Neutrino. Warum es gerade drei sind, das hat man immer noch nicht raus. Warum es quasi nur drei Familien gibt und nicht vier, fünf, sieben oder zwei, sind halt drei und keiner weiß warum.
Ist noch eigentlich seltsam, ne? Weil es asymmetrisch ist.
Ist noch eine der offenen Fragen der Physik, warum es nur drei Teilchenfamilien gibt. Aber wie gesagt, die gibt es halt und du kannst halt, wenn du jetzt rausfindest, welche Neutrinos aus der Sonne kommen, kannst du rausfinden, welche Kernreaktionen da ablaufen. Und das hat man dann wirklich erst in den 60er Jahren rausgekriegt. Also erst seit den 60er Jahren wissen wir, wie die Sonne funktioniert im Prinzip. Und genauso werden Neutrinos in anderen Sternen erzeugt und auch bei über den Zentren von anderen Galaxien und so weiter. Also du kannst, und vor allem das Schöne ist, die gehen ja wirklich überall glatt durch. Das Licht braucht vom Zentrum der Sonne bis zur Oberfläche 100.000 Jahre. Die Neutrinos gehen mit fast Lichtgeschwindigkeit durch. Ja, und das da kommen jetzt die Neutrino-Oszillationen ins Spiel. Denn im Standardmodell der Teilchenphysik geht man davon aus, dass Neutrinos keine Masse haben. Ja, dass Neutrinos masselos sind. Masselose Teilchen und sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Als man dann diese Neutrinos von der Sonne untersucht hat und gemessen hat, hat man festgestellt, die Messungen stimmen nicht mit den Vorhersagen überein. Man misst viel zu wenig Neutrinos, die von der Sonne kommen. Bis man dann drauf gekommen ist, dass sich die Neutrinos ineinander verwandeln können. Das können die drei Arten von Neutrinos können sich umwandeln. Also wenn da so ein Elektron-Neutrino durch den Weltraum fliegt, je länger es durch die Gegend fliegt, desto größer ist die Chance, dass es sich spontan in ein Myon-Neutrino oder Tauon-Neutrino umwandelt. Mhm. Bei allen anderen auch. Und das erklärt erstens, warum man zu wenig gemessen hat, weil die Detektoren nur eine Art gemessen haben, aber die sich eben hin und her verwandelt haben und so ein paar weggefallen sind. Das erklärt das und vor allem diese Neutrino-Oszillationen zwischen den verschiedenen Arten, die sind nur dann möglich, wenn Neutrinos doch eine Masse haben. Ja, eine sehr, sehr geringe, aber sie können nicht masselos sein. Mhm. Das heißt, dieser Nachweis der Neutrino-Oszillationen ist gleichzeitig auch ein Nachweis, dass Neutrinos eine Masse haben. Und das ist auch noch etwas, was die Teilchenphysik noch nicht gelöst hat. Im Standardmodell der Teilchenphysik sind Neutrinos masselos. In der Realität haben sie aber eine Masse, weil sonst gäbe es die Neutrino-Oszillationen nicht.
Oh, das ist aber ärgerlich.
Das heißt, das ist noch eines der Hinweise, dass wir eben noch neue Physik brauchen. Wir brauchen noch neue Physik.
Da haben wir sie wieder.
Ja, wir haben halt
neue germanische Physik.
Genau, wir müssen die dunkle Materie erklären, die noch nicht irgendwie im Teilchen, im Standardmodell der Teilchen irgendwie drin ist. Wir müssen erklären, wie die Gravitation da reinpasst und wir müssen erklären, warum wir da drin ist eine Masse haben. Also das ist durchaus eine extrem relevante Entdeckung, für die es durchaus zu Recht einen Nobelpreis gab. Ja, also die Astronomen mittlerweile bauen ja auch wunderbare Neutrino-Teleskope fast schon. Ja, also dieses Ice Cube in der Antarktis ist extrem cool. Wo es halt wirklich so, anstatt jetzt irgendwelche
riesengroßen... Das ist dieses Ding, wo sie diese Kugeln versenkt haben, ne?
Genau, also anstatt jetzt einfach irgendwie große Wassertanks zu bauen, haben die gesagt, nee, wir gehen zur Antarktis, da ist schon jede Menge Wasser und vor allem auch schön gefroren, also wirklich klar, da kannst du durchgucken. Mhm. Und anstatt da jetzt irgendwo außenrum in dem Wassertank Detektoren aufzustellen, lassen wir die einfach da in diesem Eis runter. Und wenn dann die Neutrinos mit denen durchs Eis durchsausen und mit irgendwas kollidieren, dann gibt es auch Lichtblitze. Und jetzt haben wir diesen 1 Kubikkilometer großen Eiswürfel da quasi mit Detektoren ausgestattet. Und das ist jetzt ein Neutrino-Teleskop. Und jetzt sind wir langsam an dem Punkt angelangt, wo die Neutrino-Astronomie wirklich funktioniert. Bis jetzt haben wir im Wesentlichen Neutrinos von der Sonne beobachtet, Neutrinos von der Supernova 87a. Und das war es eigentlich. Es gibt noch Geoneutrinos, wieder eine andere Sache, wo Neutrinos, die bei den Kernreaktionen im Inneren der Erde entstehen, also die quasi, wo du auch, die auch extrem wichtig sind, weil du da irgendwie rausfinden kannst, wie die ganzen radioaktiven Elemente da verteilt sind und so weiter. Aber im Wesentlichen haben wir halt nur von zwei Himmelskörpern bis jetzt Neutrinos gemessen. Aber jetzt mit den neuen Detektoren wird es langsam so weit, dass wir wirklich eine echte Neutrino-Astronomie machen können. Und das wird dann halt extrem interessant. Also diese Entdeckung, dieser Nobelpreis, der ist durchaus ist absolut gerechtfertigt. Das ist wirklich eine Entdeckung, für die man einen Nobelpreis kriegen kann.
Ja, ich habe mir sonst die Nobelpreise gar nicht angeguckt, tatsächlich, hatte ich eben schon gesagt, also außer Angela Merkel, aber das liegt auch eher daran, dass ich beruflich, also ich hatte gerade Redaktionsdienst, als der Friedensnobelpreis verliehen wurde.
Medizin gab es ja, wo die ganzen Pseudomediziner jetzt alle jubeln, weil es ja angeblich den Nobelpreis für traditionelle chinesische Medizin gab.
Was? Nee. Was war das wirklich?
Es waren drei Forscherinnen und Forscher, die sich mit Parasitologie beschäftigt haben. Ja. Und eine davon, eine Chinesin, Yu Yu Tu hieß die, die war diejenige, die den derzeit meist verwendeten nicht Impfstoff oder Medikament gegen Malaria entwickelt hat. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, irgendwas mit A und Ininin am Schluss, fällt mir gerade nicht ein. Aber die hat das jedenfalls rausgefunden, wie das ist. Und sie hat es auf eine sehr interessante Art und Weise rausgefunden. Sie hat sich eben wirklich die ganzen Kräuter und alles andere, was da in diesen TCM-Büchern da irgendwo drinsteht, genommen und da rein nach durchgeguckt, wirkt das gegen irgendwas?
Ja.
Und unter anderem, und sie arbeitet auch an irgendeinem Institut für chinesische Kräutermedizin, ich weiß nicht, wie es offiziell heißt, aber irgendwie sowas halt, ja. Und scheint zumindest irgendwie auch so der TCM nicht ganz abgeneigt zu sein, aber das ist in China immer noch wieder was anderes als die europäische Variante und vor allem die Forschung selbst hat damit nichts zu tun. Das ist die hat wirklich das gemacht, so wie man es halt macht, ja, also nicht jetzt irgendwie genauso wie bei Aspirin, ja, da kannst du auch irgendwie Weidenrinde kauen, wo halt irgendwie auch dieser Wirkstoff drin ist, oder du kannst eben, aber der ist halt.
Ja, das ist halt die Abteilung blindes Huhn findet Korn, also das ja, passiert nee, aber das, halt, ne? Also
ja. Ja. Ja, aber das Ding ist immer, das ist genauso wie halt Pharmakologie, so heißt das Ding, ja, halt funktioniert. Das Zeug gibt's alles in der Natur, in irgendwelchen Kräutern, aber da ist es halt, da weißt du nichts über die Konzentration, da weißt du nichts, was da noch für Zeug drin ist, für Verunreinigung und so weiter. Darum musst du eben schauen, was macht die Wirkung, wenn ich jetzt irgendwie dieses Kraut, diese Rinde esse, was macht was darin von dem ganzen vielen Zeug, macht die Wirkung und das dann isolieren und den Weg finden, das dann gezielt herzustellen, ohne dass du halt ständig diese Kräuter irgendwie auskochen musst oder wie auch immer und dann hast du halt wirklich nur den Wirkstoff, genauso wie es halt irgendwie auch bei Aspirin und wie heißt das, der Wirkstoff dort, schon wieder vergessen, der da drin ist. Bei
Aspirin, Acetylsalicylsäure.
Ja, das was halt auch in der Weidenrinde drin ist, aber halt in der Form hat man natürlich nur das, was wirkt und das ganze andere nicht, kann die ganzen Nebenwirkungen besser kontrollieren und so weiter, Pharmakologie halt, ja. Und genau das hat eben die auch gemacht und hat da eben diesen Wirkstoff gegen die Malaria gefunden, was durchaus eine relevante Entdeckung ist. Und Biologie war auch, nein, die Biologie gibt es ja in Chemie, Chemie-Nobelpreis war auch gut, das waren diejenigen, die rausgefunden haben, wie die Zellen sich selbst reparieren. Ja, die DNA ist ja ständig, irgendwelchen Schädigen unterworfen, also alles mögliche, ein paar tausend Mal pro Tag geht da irgendwas kaputt und muss wieder repariert werden. Und da gibt's halt diverse Mechanismen in der Zelle, die dafür sorgen, dass das automatisch ständig alles repariert wird. Und das waren, ich weiß nicht, wie sie heißen, aber das waren eben die, die halt rausgefunden haben, wie die Zellen das machen. Die haben den Chemie-Nobelpreis bekommen.
Heute ist dann, glaube ich, auch noch der Pseudo-Nobelpreis für Wirtschaft verliehen worden, wo ich regelmäßig, das ist ja so eigentlich, also zum Prozess des Erwachsenwerdens, zumindest bei mir, gehört, dass ich mich nicht über jeden Scheiß immer und immer wieder aufrege. Weißt du? Nur beim Wirtschaftsnobelpreis, da könnte ich regelmäßig platzen, weil wirklich alle Journalisten immer vom Wirtschaftsnobelpreis sprechen. Und das ist kein Nobelpreis, sondern das ist ein PR-Produkt.
Genau.
Der sogenannte Wirtschaftsnobelpreis ist halt ein Nobelpreis zu Ehren des Gründers oder des Stifters des Nobelpreises, der aber von irgendeiner Bank, glaube ich, ausgelobt wird jedes Jahr.
Die schwedische Reichsbank ging.
Ja,
das ist kein Nobelpreis und Wirtschaftswissenschaft ist keine Wissenschaft. Also kann man
letztendlich ist es, naja, schon, ist eine Sozialwissenschaft, aber halt nicht die exakte Wissenschaft, für die sie sich gerne hält. Aber was ich daran so schlimm finde, ist, dass nirgendwo richtig eingeordnet wird, dass das ein Public Relations Ding ist. Das ist ausschließlich dazu da, die Wirtschaftswissenschaften in einem besseren Licht dastehen zu lassen.
Ja.
Ist so meine Verschwörungstheorie zum Thema. Ob das wirklich so gemeint war, kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber ich finde es schon auffällig, dass im Zuge dieses wirklich hoch angesehenen Nobelpreises dann auf einmal ein Wirtschaftsding verliehen wird. Das ist irgendwie so eine Trittbrettfahrerei, kommt mir das vor.
Ja, ist es. Kann man durchaus auch so bezeichnen. Die haben halt irgendwie ihre Preisverleihung direkt danach gelegt, im gleichen Land, mit dem sehr ähnlichen Namen und ja.
Das ist eigentlich eine Unverschämtheit, sowas. Naja.
Ja. Dann Literatur gab es noch, aber da war ich gerade auch immer unterwegs. Das war irgendeine weißrussische Autorin.
Ja. Die auch irgendwie nicht damit gerechnet hatte. Die hatte ich dann irgendwo in den Nachrichten gesehen, wie sie interviewt haben. Die war ein bisschen aus dem Häuschen.
Ich habe nur im Twitter-Account vom Hansa Verlag habe ich gesehen, dass da wieder irgendwie, die haben schon wieder Sekt gedruckt, weil anscheinend die auch im Hansa Verlag übersetzt wird. Also das mehr habe ich nicht mitbekommen von dem Literaturnobelpreis. Ja, das waren die Nobelpreise.
Kiffst du manchmal? Du musst jetzt Nein sagen, weil das ist verboten.
Tue ich auch nicht.
Ich auch nicht.
Ich tue es wirklich nicht.
Ich tue immer nur so, damit ich cooler wirke vor meinen Freunden. Interessant ist, deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, dass die Haaranalyse, ja, der Klassiker eigentlich, ja, schneidest Haare ab, guckst, ne, was denn so, weiß ich nicht, was man damit macht, Spektrographie oder so, oder Spektroskopie, wie heißt das?
Egal.
Kommt drauf an, Spektroskopie gibt's. Ja, wenn man das dann irgendwie vergast und verdampft und guckt, was ist denn drin und so, ne? Das ist das. Egal. Es gibt jedenfalls den Haartest, ne? Das macht halt jeder so. Auch Christoph Daum hat es damals mit seinem Kokain-Ding gemacht und ist darüber gestolpert. Also du kriegst halt Haare abgeschnitten, dann wird geguckt, sind da irgendwelche Marker für Cannabinoide drin, also für das, was dann letztendlich dreht beim Kiffen. Und du findest darin Marker und Abbauprodukte und was sonst noch was. Du findest aber dummerweise genauso viel in den Haaren von Leuten, die neben einem Kiffer gestanden haben.
So.
Und jetzt hast du den Salat. Du findest halt auch genauso viel in den Haaren von Kindern, die in Berührung gekommen sind mit jemandem, der mit jemandem in Berührung gekommen ist, der gekifft hat. Das heißt, diese Haaranalyse ist kein verlässliches Mittel, um rauszufinden, ob jemand Haschisch geraucht hat oder ob er nicht Haschisch geraucht hat. Und sie wird aber trotzdem sehr, sehr häufig angewandt. Und das ist relativ gefährlich. Insbesondere, darum komme ich hier mit Kindern, stand auch in dem Artikel, den ich da gelesen habe, dass insbesondere bei Sorgerechtsstreitigkeiten solche Haartests auch gemacht werden.
Wo werden denn Kinder wohnen? Warum
die werden Kinder nicht bei Kindern? Die werden natürlich nicht bei Kindern gemacht. Ja. Aber klang halt cooler. Die werden natürlich bei den Eltern gemacht und dann werden denen, im Zweifelsfall wird denen das Sorgerecht entzogen, weil sie ja Drogen nehmen. Obwohl sie eigentlich gar keine Drogen genommen haben, sondern vielleicht nur irgendwo in der Kneipe waren oder auf einem Konzert, wo nebendran einer gekifft hat. Und diese...
Es muss doch andere Methoden auch geben,
oder? Es gibt andere Methoden, klar, du kannst es in dem Blut untersuchen, aber darauf muss man dann halt auch bestehen. Ne? Der Wahnsinn ist eigentlich, dass sich dieser Nachweis in den Haaren wochenlang hält, auch über mehrmals Haare waschen, bleibt das in den Haaren kleben, das Zeug. Ich weiß nicht,
also das Zeug kommt quasi von außen auf die Haare.
Das kommt
sowohl von innen raus, wird eingebaut, hätte ich gedacht.
Es kommt eben nicht von innen. Also es kommt nicht durch den Blutkreislauf in die Haare, sondern es wird über die Talgdrüsen der Kopfhaut an die Haare abgegeben.
Okay.
So. Und dadurch, das heißt, es ist schon auf der Kopfhaut und muss dann ans Haar andocken irgendwie.
Was macht
das? Das heißt aber auch gleichzeitig, dass es von woanders her genauso andocken kann.
Was machen dann Leute wie du, die keine Haare im Kopf haben? Geht das irgendwie mit Achselhaaren auch, oder?
Das ist eine interessante Frage, ob das auch mit Achselhaaren geht, keine Ahnung. Aber da habe ich auch keine Haare, von daher brauchen wir da gar nicht drüber reden.
Ja, aber musst du dann irgendwie beim Haartest, musst du dann irgendwie, sag ich, jetzt lass dir mal Haare wachsen oder wie geht
das?
Weiß
ich nicht. Ich weiß es nicht, ich fahre ja nicht Auto, also warum sollte man mich einem Haartest unterziehen? Puh, keine Ahnung. Interessante Frage, weiß ich nicht. Vielleicht weiß es irgendjemand aus der Zuhörerschaft. Also ich bin sicher, dass da genug feiernde Zuhören, die gar keine Haare haben und trotzdem schon mal einen Test machen mussten. Können Sie mal?
Weißt du, warum die alle keine Haare haben?
Ja, das kann natürlich vielleicht auch sein. Also bei mir ist es Faulheit.
Vielleicht ist es einfach vorbeugend. Also vielleicht schon mal sicher, jetzt aber alles abrasieren, falls dann die Kontrolle kommt.
Wo wir beim Rauchen sind, lege ich gleich noch einen drauf. Chinas Jugend wird vom Tabakrauch dahin gerafft. In China haben Wissenschaftler sich einfach mal angeguckt, wie viel Leute rauchen denn da eigentlich und wie viele Todesfälle haben wir denn durchs Rauchen. Und überall auf der Welt, auch vor allen Dingen in Industrieländern, ist der Anteil der Raucher an der Gesamtbevölkerung rückläufig. In China ist der Anteil der Raucher steigend. Jetzt gehen die Forscher davon aus, dass in Zukunft jeder dritte junge Chinese an den Folgen des Tabakkonsums sterben wird, wenn da nicht gegengesteuert wird.
Das ist die Frage, warum das in China gerade steigt.
Das ist eine interessante Frage. Ich vermute mal, weil, also man kann sich das... Das hängt höchst sehr wahrscheinlich. Ich war noch nie in China. Auch Aufruf an die Hörerschaft. Erzählt mal, wie Zigarettenwerbung in China nicht nur aussieht, sondern wo sie überall ist. Also überall da, wo Rauchen ubiquitär ist oder zumindest die Normalität des Rauchens quer durch die Gesellschaft in allen Medien und sonst wo als normal dargestellt wird, da ist der Anteil der Raucher groß. Also es gibt da Zusammenhänge wirklich mit der Tabakwerbung.
Das
und ich könnte mir vorstellen, dass in China, China ist halt Wildwest-Kapitalismus, dass da Tabakwerbung gang und gäbe ist und entsprechend die Leute halt auch früh anfangen zu rauchen.
Das ja kann sein, aber ich dachte von dem Bericht bestimmt irgendwas Konkretes, aber ich kann mir vorstellen, da die Werbung.
Aber auch schon so irre Zahlen. Ein Drittel aller Zigaretten weltweit wird in China geraucht. Zwei Drittel der jungen Chinesen sind Raucher und die meisten fangen damit an, bevor sie 20 sind. Das ist echt heftig.
Viele, ja.
Und beim Atmen klingst du dann so wie ich, weil ich gerade als Asthmatiker auch noch eine Bronchitis oben drauf habe und die Bronchien pfeifen. Hört man das eigentlich?
Ich höre nichts.
Ich mach's nicht mehr lange.
Husten wir alle mal eine Runde. Für die Chinesen. Husten für die Chinesen.
Husten für die Chineser, genau. Schneide ich das raus? Ach, das lasse ich drin. Sollen doch ruhig mal alle mitkriegen, dass es uns nicht immer gut geht.
So, jetzt habe ich aber wieder ein bisschen aufmunterndes Thema.
Bitte.
Warst du schon mal im Weltstrahlungszentrum?
Ich bin nicht sicher, was ist. Ist das eine Institution oder ist das ein Ort, durch den man zufälligerweise läuft?
Ich habe da auch noch nichts davon gehört. Wir hatten ja schon den internationalen Erdrotationsdienst.
Ja.
Und anscheinend ist das Weltstrahlungszentrum in Davos sowas ähnliches. Ja, im Weltstrahlungszentrum haben sich vor einiger Zeit Pyrheliometer-Betreiber getroffen. Da gab es den internationalen Pyrheliometer-Vergleich, der alle 5 Jahre stattfindet.
Ist das was Schmutziges?
Hättest du gerne, nee.
Ja, Pyrheliometer raus.
Auf langen Holztischen haben sie dicht gedrängt, ihre Instrumente aufgebraut. Stabile Stative hat in den weiß gestrichenen Röhren und allerlei Kabel angebracht.
Sind. Du merkst schon, dass das doch was Schmutziges ist.
Ja, wenn man das so liest oder so vorbereitet, klingt schmutzig. Nee, also ein Pyrheliometer ist ein wissenschaftliches Messinstrument, mit dem man misst, wie viel Sonnenstrahlung zur Erde kommt.
Aha.
Ja? Du kennst ja die Solarkonstante zum Beispiel, diese, wie viel sind es, 1380 Watt pro Quadratmeter, glaube ich. Irgendwie sowas kann man auch schon. Also das ist halt irgendwie die Menge an Energie, die von der Sonne auf die Erde kommt.
Ja?
Das ist ein wichtiger Wert, wenn du generell auch in der Planetologie bei anderen Planeten, wenn du halt wissen willst, welche Temperatur es da eigentlich haben sollte und welche Auswirkungen die Atmosphäre hat. Und allein von der Strahlungskonstante sollte es eigentlich auf der Erde minus 15 Grad haben, Durchschnittstemperatur.
Ach was.
Ja, haben aber. Und
durch den Treibhauseffekt ist es aber mehr.
Der natürliche Treibhauseffekt, den wir halt durch die Atmosphäre haben, hat halt mehr. Bei der Venus zum Beispiel ist dieses Treibhausinkrement, heißt das, sind halt irgendwie 420 Grad, glaube ich. Ja, also schon 50 Grad, die es eigentlich haben sollte, hat es halt 470 Grad dort. Ja, und da spielt zum Beispiel diese Strahlungskonstante eine Rolle. Und da muss man doch natürlich aus jeden Mengen anderen Gründen, meteorologischen Gründen, will man halt messen, wie viel Strahlung auf die Erde kommt. Und diese Geräte müssen irgendwie geeicht werden.
Ja. Ja,
da muss der Himmel extrem blau sein, keine Wolken. Und dann Es ist halt so, da gibt es halt irgendwie keinen Standard, so einen abstrakten Standard wie irgendwie bei der Zeit oder Längeneinheit oder sowas, sondern da gibt es halt irgendwie Standardinstrumente, die halt alle ein paar Jahre mal wieder verglichen werden müssen und gemeinsam gemessen werden. Und darum fahren die da jetzt alle nach Davos, packen ihre Pyroheliometer aus und vergleichen die dann dort. Ja, also da hast du einen Zylinder, da fällt der mit einem gewissen Öffnungswinkel, da fällt Sonnenstrahlung auf einen Hohlraum. Das wird dann quasi, die Strahlung wird dann quasi absorbiert und in eine Spannung umgesetzt, die Energie, und das gemessen. Ja, und dann muss man wirklich alle zum gleichen Zeitpunkt in die gleiche Richtung, in die gleiche Menge hinschauen. Und dann, das macht man irgendwie 10, 20 Mal oder sowas am Tag dort, und am Ende können dann alle irgendwie gemeinsam geeicht werden. Anscheinend habe ich auch noch nicht gehört, dass das so funktioniert, aber das funktioniert. Also da hier Deutschland zum Beispiel war durch den deutschen Wetterdienst in Lindenberg, was irgendwo bei Berlin ist, glaube ich, vertreten. Und die haben halt da quasi ihr Gerät kalibriert von dem Wetterdienst, mit dem sie dann zu Hause in Deutschland die ganzen anderen Geräte kalibrieren. Und das ist die ganzen Wetterstationen, die überall stehen, die messen auch diese Sonnenstrahlung. Also die ganzen Klimadaten, die da irgendwo erhoben werden, die hängen am Ende unter anderem auch von diesen Geräten ab. Das heißt, es ist durchaus wichtig, dass die halt wirklich geeicht werden.
Aber das mit dem Schmutzigen fand ich irgendwie lustiger.
Tja.
So ist das manchmal.
Also ich habe ja auch, kann ja verlinken, Deutschlandfunk hat einen Bericht gemacht, da gibt es auch ein schönes Bild davon, schaut nicht schmutzig aus. Also da stehen haufenweise Typen mit jede Menge Holzkisten auf einer schönen Schweizer Landschaft und warten, dass die Sonne scheint.
Um das Pyroheliometer, den Pyroheliometer zu
eignen. Das Pyroheliometer.
Wenn man wenig schläft, hat man ein nicht so gesundes Immunsystem.
Das glaube ich sofort.
Das klingt nach einer Binsenweisheit. Zumindest dachte ich immer, dass das eine Binsenweisheit wäre. So wenig Schlaf macht krank, sagt man ja gerne. Deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, dass das Immunsystem sich verhält wie das Gehirn beim Lernen. Das heißt, ne, du hast Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis. Alles, was dir so begegnet über den Tag, geht ins Kurzzeitgedächtnis, und zwar total unsortiert. Wenn du dann schläfst, das ist zumindest so die Theorie, guckt das Gehirn, was habe ich im Kurzzeitgedächtnis, was ist davon sinnvoll, und legt es im Langzeitgedächtnis ab. Der Rest wird gelöscht oder vergessen oder sonst irgendwie was. Jetzt haben die Wissenschaftler festgestellt, dass das Immunsystem das genauso macht. Da wird es dann irgendwie mit Biologie und T-Zellen und Lymphknoten und so, das verstehe ich leider nicht, sonst würde ich es richtig erklären oder zumindest versuchen, das richtig zu erklären. Was sie aber gesehen haben, ist, dass jemand, der geimpft wurde, wenn er in den 24 Stunden nach einer Impfung ausreichend, ich weiß leider nicht, wie viel ausreichend ist, aber ich vermute mal dann irgendwie so 7 Stunden, 8 Stunden, so was so der normale Schlaf ist, ausreichend Zeit im Tiefschlaf verbracht hat, er mehr von diesen Antikörpern in seinem Blut hat. Das fand ich schon mal ganz interessant. Also, dass das Immunsystem sich ähnlich lernend verhält wie das Gehirn selber.
Das heißt, nach der Impfung erstmal schlafen gehen.
Erstmal Nickerchen, genau. Das ist ja sowieso immer, das Beste, was wir machen.
Immer erstmal Nickerchen.
Das ist sonst, wo kommen wir denn sonst hin? Habe ich noch was mit Schlafen gefunden? Nee, habe ich nicht. Schade. Sonst hätte ich jetzt noch einen Grund für Nickerchen.
Ich habe noch ein astronomisches Thema.
Oh,
Das habe ich heute irgendwie zufällig gefunden. Da geht es um AU-Mikroskopie.
Was?
AU-Mikroskopie.
Und das heißt das ist doch dasselbe wie AU-Mikroskopie, nur blöder ausgesprochen, oder?
Nee, keine Ahnung, es ist halt irgendwie Mikroskopie mit 2 i am hinten.
Ah, dann ist es von den Finnen irgendwas.
Nee, nicht? Das ist das Sternbildmikroskop. Ja, es gibt ein Sternbildmikroskop auf der Südhalbkugel. Da heißen die teilweise alle nach irgendwelchen technischen Geräten. Gibt es noch ein Teleskop und irgendwie ein Geodreieck. Nee, Geodreieck heißt es nicht, irgendwie so ein Dreieck, Messdreieck, und den chemischen Ofen und so weiter, und unter anderem auch das Mikroskop. Und AU-Mikroskopii ist halt ein Stern im Sternbildmikroskop. Die Astronomen sagen AU-Mik dazu normalerweise. Und dieser Stern ist deswegen cool, weil der eine Staubscheibe hat rundherum. Es haben viele Sterne, also Beta Pictoris zum Beispiel ist einer von den bekannteren. Das sind halt diese Scheiben, es gibt protoplanetare Scheiben und es gibt Trümmerscheiben. Protoplanetaren Scheiben, das sind die Scheiben, die halt noch wirklich Gas und Staub sind, die Scheiben, aus denen Planeten entstehen direkt. Und die Trümmerscheiben sind die Scheiben, die übrig bleiben, wenn Planeten entstanden sind. Also im Wesentlichen Asteroiden, die halt dann irgendwie kollidieren, Staub erzeugen und so weiter, sodass noch ein bisschen Staub rundherum ist. Und das konnte man, aber hat lange gedauert, bis man wirklich solche Scheiben nachweisen konnte. Ich glaube, das erste Mal in den 80er Jahren, 84, ich glaube, bei, zuerst war es Vega und dann, nee, Beta Pictoris war die erste Scheibe, die man wirklich gesehen hat bei dem Stern. Und dann mittlerweile ist die Technik so gut, dass du die auch da Strukturen sehen kannst. Das war eine Arbeit von mir zum Beispiel, die ich noch in Jena gemacht habe. Ich habe die Unregelmäßigkeiten in der Staubscheibe von Stern Beta Pictoris untersucht und ausgerechnet, was für Planeten mit welchen Eigenschaften um diesen Stern kreisen müssen, um genau mit ihrer Gravitationskraft die beobachteten Unregelmäßigkeiten zu hinterlassen in der Staubscheibe. Weil wenn natürlich ein Planet drin ist, dann geht der rum, der verklumpt die Staubscheibe, da gibt es Klumpen und Lücken und alles möglichen anderen Unregelmäßigkeiten und habe dann halt irgendwie vorhergesagt, dass da halt irgendwie bestimmte Planeten mit bestimmten Eigenschaften existieren müssen. Mhm. Und einer der Planeten wurde dann sogar gefunden. Also die sind halt sehr interessant, wenn es um Planetenentstehung und sowas geht. Und bei AU-MIG, das war auch eine von den Scheiben, die man schon lange kannte, die solche Unregelmäßigkeiten hatten. Und jetzt haben die anscheinend etwas entdeckt, was man bis jetzt noch nicht gerechnet hat. Ja, also ich zitiere mal hier aus der Überschrift: Wellenförmige Muster in Materiescheibe um AU-Mikroskopie lassen sich mit nichts vergleichen, was man bisher kennt. Also die haben im Wesentlichen festgestellt, die haben 2010, 2011 und 2014 Aufnahmen gemacht von dieser Scheibe und dann gesehen, dass sich da wirklich so extrem schnelle, also astronomischen sind extrem schnelle Wellen irgendwie sowas ausbreiten in dem Staub. Ja, also das sind da wirklich
Also richtig optisch zu sehen, also einfach so ein Wellenmuster sozusagen.
Ja, also du siehst jetzt nicht, dass da wirklich, du kannst dich live zuschauen,
wie sich
da
was bewegt. Aber wie so Wolken zum Beispiel, die auch mal so gewellt aussehen, oder wie muss ich
das vorstellen? Ja, genau, du siehst da wirklich zuerst die Scheibe halt noch so schön gerade, das ist der Staub, den du da siehst, und dann paar Jahre später hast du halt so Wellenstrukturen drinnen und man weiß halt nicht, was es wirklich ist, weil das normalerweise so schnell passieren die Dinge nicht normalerweise. Ja? Also hier steht, mindestens drei der Strukturen bewegen sich so schnell, dass 40.000 Kilometer pro Stunde, ja, das heißt, das Zeug würde dann hat schon Fluchtgeschwindigkeit aus dem System, es wird rausfliegen. Mhm. Also man weiß jetzt nicht genau, was es ist, könnte sein, dass du wirklich irgendwelche Planeten dort sind, dass du schon irgendwie es ist ein recht junger Stern, ja, also ein kleiner roter Zwergstern, und die kleinen roten Zwergsterne, die haben immer extreme Sternaktivität, ja, also die haben wirklich viel, viel größere Eruptionen als unsere Sonne und andere größere Sterne. Und es könnte sein, dass das damit reinspielt, dass vielleicht so eine Eruption auf einem Planeten getroffen ist, falls da einer kommt und quasi jetzt von dem Planeten was losgelöst hat, dass da jetzt irgendwie durch die Scheibe durchsaust oder sowas. Also da scheint wirklich irgendwas ziemlich Dramatisches abzugehen und das muss man jetzt irgendwie noch genauer beobachten. Also das ist eine coole Sache, was da passiert. Es ist cool, dass es dort passiert und nicht bei uns. Und kann man halt dann auch irgendwie noch lernen, was halt dann noch alles passieren kann.
Obwohl, wenn es bei uns passieren würde, dann hätten endlich diese ganzen Aluhüte mal recht, ne? Dass da irgendwas von der Sonne kommt und uns alle ganz fürchterlich beeinträchtigen würde.
Ja, aber wie gesagt, also das sind rote Zwergsterne. Rote Zwergsterne sind wesentlich aggressiver, was ihre Sternaktivität angeht. Sowas, was dort passiert, kann bei uns normalerweise nicht passieren.
Schwein gehabt. Hier. Pendler, ja. Pendler mit dem Auto, also amerikanische Wissenschaftler haben sich,
was? Pendler? Ich dachte jetzt, wie die mit dem Esoterik-Pendel.
Nee, einfach normale Pendler, kanadische Wissenschaftler übrigens waren es. Kanadische Wissenschaftler haben festgestellt, wer regelmäßig mit dem Auto zur Arbeit fährt, wird krank, und zwar am Geiste.
Ja.
Also wer auch sofort. Wer regelmäßig pendelt, wo habe ich es denn jetzt? Verdammt. Naja, wird jedenfalls krank, ja? Weil höherer Stresslevel, höheres Stressniveau. Dann haben sie geguckt, was macht das denn eigentlich, wenn man Gleitzeit hat? Ne? So Flexitime, ist das denn besser? Ja, ist ein bisschen besser. Also Stresslevel sinkt ein bisschen, dann ist noch was da alles so mit wenn man Stress hat, was war das, Cortisol und so. Ne? Stresslevel sinkt ein bisschen, wenn man Gleitzeit hat. Und was sie dann geguckt haben, ist, wie sieht's denn eigentlich bei Leuten aus, die zu Hause arbeiten dürfen, also die nicht gezwungen sind, ins Büro zu kommen? Bei denen sinkt der Stresslevel auch ein bisschen, aber auch nicht so sehr, wie er eigentlich sinken sollte, weil nämlich Menschen, die zu Hause arbeiten, mehr Zeit auf der Straße verbringen als Menschen, die zur Arbeit pendeln. Weil nämlich die zu Hause arbeiten, ich finde es immer so lustig, wenn so Zufallsergebnisse dann so rauskommen, die zu Hause arbeiten, steigen viel öfter ins Auto, um einzelne Besorgungsfahrten zu machen. Während die Leute, die pendeln, alle Besorgungen auf dem Heimweg erledigen.
Das, ja,
das finde ich das, total klasse.
Also das Verhalten kann ich durchaus bestätigen. Ich meine, ich arbeite auch von zu Hause.
Ja.
Und ich was ich jetzt absichtlich nicht mehr mache, ist wirklich so auf Vorrat einkaufen. Ja?
Ja.
Ich gehe, wenn ich jetzt was zum Mittagessen haben will, gehe ich in die Stadt, in den Supermarkt, kaufe mir Mittagessen. Wenn ich dann danach noch Abendessen haben will, gehe ich nochmal in die Stadt, hole mir Abendessen. Und das mache ich halt jeden Tag. Und unter anderem deswegen, dann bin ich halt irgendwie auch mal aus dem Haus kommen, weil ich arbeite, mein Arbeitsplatz ist irgendwie 10 Meter von meinem Bett entfernt. Und wenn ich das noch irgendwie Vorräte anschaffe und alles, dann komme ich überhaupt nicht mehr unter Menschen. Ja. Und drum mache ich, das ist halt so, da gehe ich halt, weil ich mache das nämlich im Auto, ja. Ich gehe halt irgendwie spazieren eine Runde und gehe dabei einkaufen oder fahre mit dem Rad eine Runde und gehe dabei einkaufen. Also das ist dann für mich eher der entspannende Teil und absolut unstressig. Also stressiger wäre es wirklich, weil ich nur den ganzen Tag zu Hause hocken würde. Also glaube ich, sollte man hier nicht eher sagen, dass das Pendeln hier quasi mit dem Stress zusammenhängt, sondern die Art und Weise, wie man da quasi sich fortbewegt. Wenn ich jetzt irgendwie jeden Scheiß jeden Tag von zu Hause irgendwie mit dem Auto losfahren muss und dann irgendwie hier Parkplatz suchen, zurück Parkplatz suchen und hin und her,
ist halt ja,
dann
vermutlich,
habe ich natürlich Stress. Also,
ja, so eine Arbeit ist dann auch was, wo die du wirklich nur in, ich sag mal, Milieus durchführen kannst, in denen viel Auto gefahren wird, halt ja. USA, Kanada, also Nordamerika. Ne? Aber was sie gemacht haben, das finde ich schon ganz cool. Die haben, wie viele Probanden hatten sie? 3.500. Haben sie gebeten, ein Tagebuch zu führen, ein minütliches Tagebuch zu führen, also was sie da getan haben, und gleichzeitig aufzuschreiben, wie wohl sie sich fühlen. Also das ist halt auch immer so ein bisschen schwammig. Ne? Also von 1 bis 10, wie wohl fühlen sie sich gerade? Also wie gehetzt fühlen sie sich gerade? Wie gefangen in täglichen Routinen fühlen sie sich gerade und sowas? Aber ich fand das so witzig. Also Leute, die von zu Hause aus arbeiten, also sie nennen es Telecommuters. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich ausschließlich zu Hause arbeitende Leute sind oder so ein Mischding, sitzen im Schnitt 45 mehr Meilen pro Tag in einem Auto als normale Pendler. Krass, oder?
Das ist
richtig viel.
Ja, die Autos sind nicht gut.
Genau. So, jetzt hätte ich noch eine Meldung, dann bin ich auch schon fertig.
Ich habe auch noch eine Meldung, dann bin ich auch fertig.
Wer fängt an?
Können Sie ausknobeln mit Schere, Stein, Papier.
Genau, jeder denkt sich eine Zahl aus und wer drüber liegt, hat gewonnen. Ne? Na, fang du mal an.
wir hatten ja letztens über Gluten-Unverträglichkeit diskutiert.
Ja.
Und,
ja, beziehungsweise hatte ich gesagt, dass das alles eingebildet ist oder vieles davon eingebildet ist. Darauf gab es dann auch ein paar Kommentare im Blog, dass es ja gar nicht stimmt, sondern dass es tatsächlich Leute mit Zöliakie gibt.
Ja,
gibt es. Aber der seriöse Teil der Forschung geht davon aus, dass es nicht mehr als 1% der Bevölkerung ist. Und das ist schon die höchste Schätzung, die es überhaupt nur gibt. Und gemessen daran ist aber die Menge an Leuten, die sich das einbilden. Da gab es auch mal eine Arbeit dazu, die ich nicht wieder gefunden habe. Es gibt halt absurd viele Leute, die sich das einbilden und es gar nicht haben.
Ja, ich habe jetzt noch eine ganz sehr, sehr absurde Meldung zu dem Thema.
Ja.
Es gibt jetzt auch Gott ohne Gluten.
Glutenfreien Gott, das finde ich nett. Aber wie hat er denn dann unsere Eiweiße zusammengeklebt?
Nee. Es geht um Folgendes. Bist du Mitglied in der Kirche?
Nein.
Warst du?
Ja, aber ja.
Welche?
Protestantismus.
Okay, dann bist du da. Dann ich war ja Katholik.
Ah.
Wir Katholiken sind ja Theophagen.
Ach,
das Wort?
Ich weiß nicht, was ist das?
Ich habe Gott, Menschen, die Gott essen.
Ach so, ja. Machen das die Protestanten nicht?
Ich weiß gar nicht. Nee, ihr habt ja keine Hostien, oder?
Ich weiß es nicht mehr.
Aber ich bin jetzt irgendwie kein Experte für diese katholische Doktrin der Kommunion, aber soweit ich weiß, ist es wirklich so, es ist nicht symbolisch, sondern wenn diese Hostie, quasi dieses Stück Brot, entsprechend dann geweiht wird, dann gibt diese Transsubstantiation und das Brot wird wirklich wahrhaftig der Leib Gottes und der Wein wirklich und wahrhaftig das Blut Gottes. Das ist nicht symbolisch, sondern wirklich. Ja. Und jetzt, also Katholiken essen ihren Gott. Und
ja.
Diese Hostien, gibt es einen Artikel, den ich jetzt gerade gelesen habe, es gibt jetzt immer mehr glutenfreie Hostien.
Mhm.
Normalerweise sind halt irgendwie so Weizenwaffeln im Prinzip. Und jetzt gibt es also Hostiebäckereien, wo die Nachfrage ist ja anscheinend gestiegen in den vergangenen Jahren nach glutenfreien Hostien. Und die Priester, die Pfarrer verteilen die dann immer öfter. Da kannst du das auch bei der Erstkommunion sagen, nee, bitte meine glutenfrei. Und das wirklich Absurde an der ganzen Sache ist, dass es anscheinend tatsächlich religiöse Regeln gibt, dass Gott anscheinend nicht weizenfrei sein darf. Also Gott muss aus Weizen bestehen. Ach. Denn diese glutenfreien Hostien sind nicht glutenfrei, sondern nur extrem glutenreduziert, weil anscheinend nur, wenn da ein bisschen Weizen drin ist, ist das Ganze eucharistiefähig. Also wenn das Ganze ohne Gott braucht, anscheinend Weizen aus irgendeinem Grund, damit die Hostie zu Gott werden kann.
Das ist doch dann eigentlich aber der Beleg, dass Gott nicht allmächtig ist.
Das, ja, da müssen jetzt irgendwie, das können die Theologen ausdiskutieren.
Ja, die können sich jetzt wieder 300 Jahre darüber streiten dann und sich irgendwann dann treffen und das festlegen. Ich glaube,
der Papst sich dann mal zu den glutenfreien Hostien.
Kommen wir zur Attraktivität. Amerikanische Wissenschaftler vom General Hospital in Boston haben Menschenversuche gemacht, und zwar an 760 eineigen und zweieigen Zwillingspaaren. Und die haben sie die Attraktivität von weiblichen und männlichen Gesichtern beurteilen lassen oder bewerten lassen auf einer Skala von 1 bis 7. Stellt sich raus, was wir attraktiv finden und was nicht, ist gar nicht so sehr angeboren, wie man immer meint. Also es gibt ja so angeborene Faktor, ist ja sowas wie Symmetrie, ne? Mhm. Gleiche Gesichtshälfte sieht hübscher aus. Die Forscher haben halt rausgefunden, dass die Beurteilung, was attraktiv ist und was nicht attraktiv ist, unter eineigen Zwillingen, trotz der identischen Gene nicht anders war als bei der anderen Gruppe. Und schließen daraus, dass Attraktivität darauf basiert, oder was du attraktiv findest, basiert halt darauf, was du gelernt hast, was du für Erfahrungen gemacht hast und so weiter. Und sagen sogar, das ist noch nicht mal abhängig von dem, was du so in deiner Familie gelernt hast oder sowas, sondern dass die ästhetischen Präferenzen noch subtiler kommen. Also wirklich, dass so einzelne Filmbilder, die dir irgendwo mal hängen geblieben sind und kleine Begegnungen, die du in deinem Alltag irgendwann mal hattest.
Das ist ja, also ich überlege gerade, ob ich Geschwisterpaare kenne, die gleiche Partner haben, gleich aussehende Partner haben. Aber ja, es würde mich auch wundern, wenn es so wäre. Ich glaube, zumindest für mich persönlich ist Attraktivität jetzt nicht irgendwie so, dass ich, so a priori sagen, irgendwie blond, blauäugig und große Brüste ist attraktiv und alles andere nicht, sondern halt wirklich, das hängt halt wirklich extrem von all dem ab, was ich irgendwo so im Laufe des Lebens irgendwie erlebt habe. Es passiert wahnsinnig oft, dass ich irgendwie Menschen sehe, die ich dann attraktiv finde, obwohl ich mir eigentlich denke, warum findest du das attraktiv? Ja?
Das habe ich total oft.
Und also da kann ich mir durchaus vorstellen, dass da wirklich sehr viele, sehr subtile Dinge zusammenspielen, die man vielleicht gar nicht so aufdröseln kann. Also zumindest ich weiß nicht immer oder sehr selten, warum ich jemand attraktiv finde. Und gut, ich weiß viel nicht, was beim Kopf und Körper vorgeht. Aber ich glaube, dass man das irgendwie generell, dass es wirklich schwer ist, dieses Attraktivität irgendwie nach konkreten Gründen aufzudröseln. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass das wirklich eben jetzt auch bei den eineigen Zwillingen, dass da was komplett anderes rauskommt. Das wundert mich nicht.
Ja, also ja, gewundert hat mich das, was heißt wundern? Gewundert hat mich das auch nicht, aber ich finde es ganz interessant, dass es gar nicht so sehr angeboren ist. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass es stärker angeboren ist als erlernt.
Nee, das hätte ich mir eigentlich nicht gedacht.
Dann wieder was diese, wie heißen die? Sind das diese Poststrukturalisten oder so, die immer sagen, dass die Welt nur so ist, wie wir sie wahrnehmen und ansonsten gar nicht existiert? Das ist natürlich jetzt wieder Wasser auf deren Mühlen. Es ist furchtbar. Lass uns zum Ende kommen. Ach, wir haben ja eh nichts mehr zu erzählen. Außerdem haben wir beide keine Zeit.
Genau. Und die Todesblase kommt auch bald.
Wozu dann noch senden? Das war die Wissenschaft. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.